Ich predige auf Hochdeutsch, ich versuche es zumindest. Wir haben gesungen, lass mich sehen. Das ist spannend, ich wusste nicht, dass wir mit diesem Lied, dass dieses Lied gleich kommt vor der Predigt, aber ich habe so begonnen bei meiner Predigt. Wir sind sehr visuelle Wesen. Wir möchten die Dinge sehen und wenn wir es sehen, dann können wir es begreifen. Es ist auch erwiesen, wenn wir etwas sehen und hören, dann bleibt es besser in unserem Gedächtnis. Wir brauchen unsere Augen. Sie geben uns Orientierung. Wir können damit uns etwas vorstellen. Wir können uns auf etwas einlassen, wenn wir etwas sehen. Ich erlebe das als Spannungsfeld im Leben mit Gott. Wir sprechen von Gott, wir sprechen von irgendwelchen Dingen, aber wir sehen sie nicht. Wir sagen, Gott ist nun hier mit dem Heiligen Geist, aber wir sehen ihn nicht. Wir müssen irgendwie versuchen, aufgrund von anderen Fakten oder anderen Wahrnehmungen Gott irgendwie zu verstehen versuchen. Wir möchten sehen, wie er ist. Wir möchten sein Handeln erfahren, damit wir glauben können. Geht es dir auch so? Gott weiß das. Gott weiß das, dass wir ihn sehen wollen und die Dinge. Und deshalb gefällt mir das Alte Testament so gut. Ich sage, das Alte Testament ist eigentlich das Bilderbuch Gottes oder das Bilderbuch des Neuen Testaments oder das Bilderbuch über dem, wie Gott mit uns handeln will, über geistliche Prinzipien, über das Leben mit ihm. Dort sind sehr viele Dinge und Geschichten ganz praktisch gezeigt. Und so ist das auch mit dieser Stiftshütte. Und weil wir eben visuelle Typen sind, hat Prisi das Modell organisiert. Und da können wir uns etwas vorstellen. Die Stiftshütte Gottes. Gottes Begegnungs. Gottes Zelt der Begegnung. Das Volk Israel war 40 Tage unterwegs mit seinem Volk. Und er wusste, dass das Volk Mühe hat, an ihn zu glauben, wenn sie ihn nicht sehen, wenn sie keinen Ort haben, wo sie ihm begegnen können. Weil alle Völker rundum, die hatten das, die hatten so irgendwelche Götzenbilder, die sie anbeten konnten. Und so hat Gott eigentlich diesem Bedürfnis stattgefunden. Er will einen Ort, wo man ihn begegnen kann, wo man ihn wahrnehmen kann. Und so ist das Modell, respektive so hat er die Stiftshütte bauen lassen. So, das ist ebenfalls ein Modell, die Stiftshütte. Marcel hat uns ja letzte Woche bereits mit hineingenommen in dieses Thema. Deshalb am Anfang einfach nur kurz eine Wiederholung vielleicht. Gott möchte mit uns Menschen zusammen wohnen, auch wenn wir ihn jetzt nicht sehen. Er sagt aber, ich bin mitten unter euch. Und an diesem Modell wird das sichtbar, was das bedeutet. Jesus hat ganz spannende Links gemacht. Diese Stiftshütte ist sozusagen Gottes Campingzelt für das Unterwegssein. Also während das Volk Israel unterwegs war, hatten sie diese Stiftshütte. Die mussten sie zusammenbauen, wie wir heute Morgen das, dann wieder zusammenräumen, wenn sie weiterzogen und dann wieder aufstellen. Als sie sich sesshaft machten in Jerusalem, da bauten sie dann den Tempel Gottes. Der war dann viel größer, viel mächtiger, aber das Grundprinzip der Stiftshütte blieb. Und dann kam Jesus und machte einen ganz spannenden Link. Einen Link eigentlich zu uns heute. Er kam nach Jerusalem und er sagte da, lasst den Tempel abreißen und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Und damit machte Jesus einen spannenden Link zu dir und mir heute Morgen. Denn er sagt, Gott möchte nicht in einem Haus wohnen, sondern er möchte in dir wohnen. Du sollst der Tempel Gottes sein. Gott will mitten unter uns wohnen, in uns. Also die Stiftshütte ist etwas, das sich eigentlich in uns selber abspielt. Wisst ihr denn nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Heilige Geist in euch wohnt? Mit diesem Bewusstsein können wir diese Stiftshütte betrachten und dann werden diese Dinge ganz spannend, weil diese Dinge einen geistlichen Prozess auch in unserem geistlichen Leben hat. Und es ist veranschaulicht, was Jesus mit uns und in uns, mit uns tun will. Und diesen zu folgen, das ist wirklich spannend. Die Stiftshütte ist aufgeteilt grundsätzlich in drei Bereiche. Wir haben den Vorhof mit einer Tür. Das zeigt, man kann nicht einfach den Tempel oder die Stiftshütte einrennen. Da gibt es ein Prinzip, wie man sich Gott nähern kann. Eine Tür. Ihr habt letztes Mal auch die Form der Türe betrachtet. Und das muss ich dazu sagen, das Stiftshüttenmodell oder auch den Tempel, das ist eigentlich ein großer Hinweis auf Jesus. Praktisch in jedem Symbol finden wir einen Aspekt von Jesus. Und das ist wirklich spannend. Also man könnte über der Stiftshütte einfach groß Jesus schreiben, weil das alles auf ihn hinweist. Dann haben wir den Vorhof, da können alle durch diese Tür hineinkommen, alle Israeliten. Dann begegnet man hier verschiedenen Dingen. Hier ist das Zelt, also ihr seht es jetzt natürlich nicht, aber dort drüben. Das hat zwei Bereiche, das Heiligtum und das Allerheiligste. Das ist getrennt durch einen Vorhang. Nur die Priester durften da in das Heiligtum und nur der Hohepriester durfte in das Allerheiligste. So ist das in ungefähr aufgebaut. Mit diesem weißen Stoff können wir uns vorstellen, von Weitem hat man diese Stiftshütte entdeckt, weil in der Wüste als Gegensatz wurde das sichtbar. Das Weiße, die Reinheit Gottes. Wenn man also nun durch die Türe hineingeht, das habt ihr auch letztes Mal betrachtet, dann kommt man zuerst zum Brandopferaltar. Also das Thema Opferung. Etwas muss geopfert werden, um sich Gott nähern zu können, wird hier das Thema. Wir können das heute übertragen und sagen, hier steht das Kreuz, das wir auch hier an der Wand haben. Jesus hat das Kreuz aufgerichtet für unser Leben. Über das Kreuz können wir uns dem Vater nähern und zum Vater im Himmel kommen. Das Kreuz als zentrale Botschaft des Evangeliums und bereits hier eigentlich sichtbar. Jesus, der sein Leben am Kreuz wie ein Opferlamm dargebracht hat, damit wir zum himmlischen Vater kommen. Und nun geht es weiter. Wir kommen zur nächsten Station. Das ist ein Kupferbecken, ein Waschbecken. Haben wir ja heute überall im Haus irgendwelche Lavabos, da können wir uns die Hände waschen. Dieses Lavabo, respektive dieses große Kupferbecken, das hatte zwei Bedeutungen. Das erste, die Priesterweihe. Ah, das war da hier schon. Die Priesterweihe. Wir können wohl kaum etwas anfangen mit diesen Begriffen. Priesterweihe, hat das etwas mit einem Beruf zu tun? Tamar hat das schon erwähnt. Nein, eigentlich hat das heute gar nichts mit dem Beruf zu tun, sondern mit deiner Identität. Was war ein Priester damals? Ein Priester? Gott gab Mose den Auftrag, Aaron und seine Söhne zum Priesterdienst einstellen zu lassen. Aaron war der Hohepriester, der Leiter der Priester und seine Söhne waren die Priester. Später überging dieses Priesteramt an den Stamm der Leviten und die Leviten dienten dann den anderen Israeliten. Man wurde Priester, das bedeutete, man weihte sein Leben Gott. Man gab sein Leben Gott hin und verpflichtet sich nun für Gott zu leben. Die hatten da natürlich allerhand zu tun. Das bedeutete damals vor allem, einfach in diesem ganzen Bereich tätig zu sein. Eine der wichtigsten Aufgaben war das Opfern. Wenn Menschen kamen mit Tieren, dann musste der Priester die Tiere opfern. Sie führten auch Gottesdienste durch oder lasen aus den Schriften vor. Und so waren sie eigentlich zuständig, ähnlich vielleicht wie heute Pfarrer auch. Man wurde nicht einfach so Priester, sondern man kam eben zu diesem Becken. Und an diesem Becken, da wurde man eigentlich getauft. Man musste in das Becken steigen und ganz untertauchen, mit dem ganzen Körper. Und dann kam man wieder hervor. Als Zeichen der totalen Reinigung und der Weihe Gottes. Das war die Heiligung. Man wurde gereinigt für Gott, um nun mit Gott in diesem Bund zu leben. Wir erinnern uns nun natürlich daran, dass wir bei unserer Taufe etwas sehr Ähnliches machen. Die Taufe ist mein Bekenntnis zu Gott. Nachdem man beim Kreuz vorbeikam, kommt die Taufe. Das heißt, ich gebe mein Leben Gott, ich tauche im Wasser unter und sage, mein altes Leben, ich brauche Gott in meinem Leben. Ich hätte den Tod verdient und Jesus hat mit seinem Leben für mich bezahlt. Das drücken wir aus mit dieser Taufe. Und eigentlich ist jede Taufe eine Weihe des Menschen, der sich tauft, an Gott. Und da sehen wir diese Parallele zum Priestertum und deshalb Priester werden. Wie viele Menschen sind getauft hier? Das sind sehr viele. Weißt du, dass du ein Priester Gottes bist? Die Bibel sagt natürlich nicht, wir sollen einfach eine äußere symbolische Handlung an uns vollziehen lassen, ohne zu wissen, was wir da machen oder was da mit uns geschieht. Es ist eine bewusste Entscheidung. Aber es ist nicht eine einseitige Entscheidung, sondern Gott ist zuerst da und er sagt, ich habe dich zuerst geliebt, ich habe mein Leben zuerst dir hingegeben, nun darfst du freiwillig entscheiden, ob du dein Leben mir übergeben willst. Und wenn ja, tritt an dieses Becken und lass dich taufen. Weihe dein Leben mir. Du wirst von nun an für mich in meinem Auftrag auf dieser Welt leben. Und das ist deshalb ein spannender Link, das wird hier gesehen, das haben wir übernommen durch die Taufe, wir Christen. Das ist nicht einfach so von ungefähr, sondern das Neue Testament nimmt ja diese Gedanken eben auf. Selbst Jesus hat sein Leben hingegeben, hat sich taufen lassen und von da an tritt er nun öffentlich auf im Namen Gottes. Von da an mit der Taufe startete er dann in seinen Dienst. Das ist diese Symbolik. Das Neue Testament nimmt also das Amt oder die Aufgabe des Priesters wieder auf. Sprich, Priestertum hat was mit dir und mir zu tun, mit deinem Leben und mit meinem Leben. Während Priestersein damals ein Beruf war, so ist es heute, sage ich mal, eine Berufung. Sprich, es wird meine Identität. Wenn ich bewusst mit Jesus lebe und mein Leben ihm übergeben habe, das gezeigt durch die Taufe, das sagt dann, ich bin nun ein Priester, eine Priesterin Gottes und ich bin nun in seinem Namen unterwegs. Ihr seid das auserwählte Geschlecht. Die königliche Priesterschaft. Und das finde ich eine ganz spannende Kombination. Der König macht dich zum Prinzen, zur Prinzessin, du gehörst nun zur Königsfamilie. Aber eben auch in diese Priesterschaft hinein. Du bekommst eine Berufung, eine Aufgabe. Die Aufgabe des Priesters auf dieser Welt. Das heilige Volk, geheiligt durch Jesus Christus, wieder den Hinweis auf dieses Wasserbad, aus dieses gereinigt werden. Ein gereinigtes Volk, das Volk des Eigentums. Wem gehörst du dann eigentlich? Dir selber? Eigentlich nicht. Eigentlich gehörst du mit deinem Leben Gott. Das ist Nachfolge, Follower, oder wie man das heute sagt. Man kann überall Followers haben, auch im Internet mit Instagram und so. Aber Jesus spricht von Followern wirklich. Komm, folge mir nach, dein Leben gehört mir. Wir gehen zusammen durch diese Welt. Wir bauen Reich Gottes. Ich bin der hohe Priester und du bist Priester, Priesterin in meinem Namen. Und was ist unsere Aufgabe? Das steht auch im Vers. Dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis in sein wunderbares Licht. Wir sind berufen, zu erzählen, wie Gott es gut meint mit diesen Menschen. Es gibt so viele Vorurteile auf dieser Welt oder so viele Vorstellungen, wenn wir mit Gott leben, ist das ein langweiliges Leben, ein eintöniges Leben, Gott ist ein Spielverderben, er mag keine Freude. Das sind einfach Lügen. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, mit Gott, entdecken wir wirklich das Leben und so viele Facetten. Es macht das Leben spannend. Und von seinen Taten sollen wir erzählen. Es ist nicht ein Gott, der irgendwo weit weg im Himmel oben thront, sondern es sagt, ich wohne mitten unter euch, in euch. Wir sind nun seinen Tempel, er wohnt in euch, in uns. Und so sind wir mit ihm zusammen als Priester unterwegs. Was sollen wir tun? Von dem erzählen, was wir mit ihm erleben. Wie wir ihn erfahren, seine Liebe, seine Art, wie er denkt, seine Ziele mit uns. Ist das nicht eigentlich eine wirklich coole Berufung, die du hast? Priester sein heißt also nicht, du musst Pfarrer sein oder Priester im eigentlichen beruflichen Sinn, sondern das heißt, da wo du arbeitest, da wo du wohnst, da wo du bist, mit dem, was du hast, du bist Priester. Du vertrittst Gottes Sache auf dieser Welt. Du vertrittst Gottes Sache in der Schule. Du vertrittst Gottes Gedanken da, wo du arbeitest, da, wo du wohnst. Gottes Liebe, Gottes Wesen wird sichtbar durch dich. Du bist sein Bodenpersonal, seine Hände und seine Füße. Wir dienen unserer Gesellschaft. Aber nicht in unserem Namen, sondern im Namen des Vaters. Ein Priester weist immer weiter auf den, der ihn gesandt hat. Er ist ein Wegweiser Gottes. Und das ist die Berufung deines Lebens. Dieses Becken hat noch eine zweite Aufgabe. Das tägliche Händewaschen. Das ist ja bei uns auch so. Also ich habe heute Morgen geduscht. Das heißt aber nicht, dass ich heute den ganzen Tag kein Wasser mehr sehe. Also ich gehe bestimmt noch ein paar Mal bei dem Waschbecken vorbei heute, wenn ich zum Beispiel koche oder nach einem WC-Gang, ihr vermutlich auch, oder ich hoffe es. Dann, wenn man zum Essen an den Tisch sitzt, so wurde ich noch gelehrt, man sollte die Hände waschen. Warum das? Ich muss nicht jedes Mal mich neu duschen, wenn ich an den Esstisch sitze, sondern das Leben bringt sich mit sich, dass meine Hände schmutzig werden und dass ich deshalb meine Hände wasche. Und das ist ja auch so nun in unserem Leben, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, unsere Hände werden immer schmutzig, immer wieder im doppelten Sinne. Es ist nicht so, dass wir Jesus jetzt nicht mehr brauchen, sondern wir leben in und aus der Vergebung. Die Vergebung ist die Grundlage meines Lebens mit Jesus. Er vergibt mir alle meine Sünden. Und das immer und immer und immer wieder. Viel mehr, als wir das tun untereinander. Wir haben da viel mehr Probleme, einander zu vergeben. Wir sind viel, viel nachtragender, als das Gott ist. Und so ist das so, wenn ein Priester nun in eine Aufgabe übernehmen musste, dann kam er wieder an dieses Becken und er wusch die Hände und damals auch die Füße, weil die hatten noch nicht so schöne Schuhe wie wir. Die hatten auch dreckige Füße, waren ja oft barfuß auch unterwegs. Und so wuschen die auch die Füße da. Als Zeichen, wir brauchen tägliche Reinigung. Jesus nimmt auch dieses Bild auf bei Petrus. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, wo Jesus Petrus und den Jüngern die Füße wäscht. Die Reaktion von Petrus ist da spannend, weil Petrus sagt, nein, Jesus, also mir musst du auf keinen Fall die Füße waschen. Da sagt Jesus, Petrus, wenn ich dir die Füße nicht wasche, kannst du keinen Anteil haben an mir. Und das sagt, du kannst nicht Teil meines Leibes sein. du brauchst gewaschen zu werden. Dann sagt Petrus, okay, dann wasche mich ganz. Dann sagt Jesus, wer mal ganz gewaschen ist, der ist sauber. Es reicht, wenn man nur noch die Hände und die Füße wäscht. Und in dieser Geschichte ist das eine Andeutung an diese zwei Bedeutungen am Waschbecken. Wer mal getauft ist, der muss sich nicht wieder neu taufen lassen und nochmal taufen lassen. Sondern wenn du dich mal für ihn entschieden hast, diesen Bund eingegangen bist, dann reicht es, täglich in der Vergebung zu leben. Du verlierst deine Priesterschaft nicht mehr. Das ist das, was Jesus sagt. Wisst ihr, aus welchem Material und aus was dieses Becken geschaffen wurde? Das finde ich auch so spannend. Aus Kupfer, aber aus den Spiegeln der Frauen. Die Frauen mussten ihre Spiegel bringen und Spiegeln gab es ja so noch nicht, aber es gab eben Kupferbleche, die wurden poliert, da konnte man sich so mehr oder weniger sehen. Also ihr werdet heute auch vermutlich nicht mehr so glücklich mit diesen Spiegeln, außer man sieht nicht so schön aus. Nein, also ich finde diese Übertragung wirklich spannend. Gott macht dieses Waschbecken aus den Spiegeln der Frauen. Man kann da vielleicht jetzt viel hineinlesen, aber ich finde es spannend, wenn ich in dieses Wasser blicke, dann sehe ich mich wieder. Wenn ich an den Tisch bei Jesus trete, dann erkenne ich mich wieder. Wenn ich hier bei ihm bin, widerspiegelt es mein Herz. Ich kann herzutreten, in das Wasser blicken und ich entdecke meine innere Schönheit. Die Schönheit meiner neuen Identität als Priester, als Priesterin, als Sohn, als Tochter Gottes. Und so hat diese Station genau diese Funktion in deinem Leben. Wenn du zu Jesus kommst, dann zeigt er dir, wer du bist. Und er zeigt dir, was er aus dir und aus deinem Leben machen will. Du siehst ihn, wenn du da in das Wasser siehst. Jesus in dir. Und das ermutigt dich, weiterzugehen. Weiterzugehen in das Zelt der Begegnung. Das Zelt der Begegnung, das Herz Gottes. Verlassen wir nun den Vorhof und treten als Priester, als Priesterin ein. Ja, in dieses Zelt. Auch dieses Zelt ist voller Symbolik. Wir können da nicht alles behandeln, aber vieles. Es ist wirklich spannend. Ich trete da ein. Mir begegnen nun wieder dieselben Farben wie beim Eingangstor. Die Farben haben ihre Bedeutung. Sie weisen schlussendlich auf Jesus hin. Und ich bin umgeben. Hinten der Vorhang schließt sich. Ich fühle mich geborgen. Nun bin ich beim Vater. Ich komme zur Ruhe. Ich lasse den Alltag hinter mir. Und ich sehe meinen Schöpfer. Was begegnet mir da? Da haben wir einmal die Wände, die ist in diesem Modell auch so dargestellt. 48 solche Holzpaneelen aus Akazienholz, überzogen mit Gold, gestellt auf einen Sockel mit Silber überzogen. Diese 48 Stelen werden so aneinander gestellt und stehen und bilden so die Wände, den Innenraum des Heiligtums und des Allerheiligen. Was hat das zu bedeuten? Das Holz. Die Bedeutung des Holzes finden wir in der Bibel immer wieder. Das zeigt uns unser menschliches Wesen. Verflucht ist, wer am Holz hängt. Holz zeigt unser Menschsein. Und so weist nun diese Stelen eigentlich auf das größere Bild hin, dass der wirkliche Tempel Gottes eben wir, seine Kirche, wir, seine Priester, gemeinsam, wenn wir Schulter an Schulter stehen, gemeinsam Gottes Tempel bilden. Und Gott wohnt mitten unter uns, er wohnt in uns und gemeinsam stehen wir da und er ist Zentrum. Jesus selber war Mensch, wir können auch das darin sehen, er war selber Mensch, Holz. Aber das Holz ist nun nicht als Holz sichtbar, sondern man sieht, es ist mit Gold überzogen. Und Gold, das ist das Edelmetall, sie mussten ihren Schmuck bringen und dann wurde das eingeschmolzen und mit diesem Gold wurden diese Wände überzogen. Gold symbolisiert das Göttliche, die Reinheit. Und so können wir das kombinieren und sagen, Jesus war ganz Mensch, aber auch ganz Gott. Und es weist auf dich hin. Du bist Mensch, aber bekleidet durch Jesus, durch seine Gerechtigkeit. Wenn man dich ansieht, sieht man Jesus in dir. Das heißt, wir sind gekleidet mit Gerechtigkeit. Und das können wir darin sehen. Wir finden auch in Jeremia eine ähnliche Stelle, da werden wir genannt Bäume, Holz der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, das Gold. Wir sind mit Gerechtigkeit Gottes bekleidet. 2. Korinther 5, 21. Wir bilden zusammen Gottes Heiligtum, seinen Tempel. Deshalb seid ihr nicht länger Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den Gläubigen, zu Gottes Familie. Wir sind sein Haus, das auf dem Fundament der Apostel und Propheten erbaut ist, mit Christus Jesus selbst als Eckstein. Dieser Eckstein fügt den ganzen Bau zu einem heiligen Tempel für den Herrn zusammen. Durch Christus, den Eckstein, werdet auch ihr eingefügt zu einer Wohnung, in der Gott durch seinen Geist lebt. Spannend ist nun auch dieser Sockel, das Fundament. Auch der hat seine Bedeutung, dieses Silberfundament. Mose musste alle Männer zählen, die zwischen, glaube ich, 25 und 50 Jahre alt waren. Stimmt diese Zahl? Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Also 50 stimmt, das weiß ich. Und dann musste für jeden Mann Silber bezahlt werden. Jeder Mann, der im Volk anwesend war, für jeden Mann stellvertretend, musste man Silber bringen. Und man bezahlte sozusagen mit dem Silber für das Leben dieses Mannes. Im Hebräischen ist das derselbe Begriff, Geld und Silber. Und das erinnert uns natürlich nun wieder an Jesus, der selber mit 30 Silberschillingen gekauft wurde und sein Leben gab als Lösegeld für uns Menschen. Jesus bezahlte mit seinem Leben, das wurde mit 30 Silberlinge oder ja, Silbergroschen bezahlt. Und so musste Mose für jeden Mann mit Silber bezahlen und jeden Mann quasi freikaufen. Und das Silber bildete nun diesen Sockel. Und Jesus sagt, ich bin der Grundstein, ich bin der Eckstein, ich bin das Fundament eures Lebens. Also Holz, wir sind Menschen mit Gottes Gerechtigkeit überzogen, wir stehen auf dem Fundament von Jesus Christus. Das ist die Symbolik. Vielleicht ist es für uns etwas weit hergeholt, aber ich finde es irgendwie spannend. Niemand kann einen anderen Grund legen als der, den gelegt ist. Zum Schluss. Wir können diese Stiftshütte oder dieses Modell auch benutzen als Gebet. Es gibt dann noch sehr, sehr viele Stationen, die kommen dann dazu. Aber einfach mal so viel. Ich kann vor Jesus kommen ans Kreuz, wenn ich durch Jesus hineingekommen bin, an die erste Stelle. Ich stehe vor dem Kreuz. Ich erfahre Vergebung. Ich erfahre Entlastung. Ich werde befreit. Ich gehe weiter an das Waschbecken. Ich erkenne meine Identität. Er macht mich stark. In meinem Gebet an dieser Stelle erkenne ich, wer ich bin. Ich werde mir meiner Berufung neu bewusst. Und dann gehe ich weiter. Ich trete ein ins Heiligtum. Ich fühle mich geborgen. Gott umgibt mich. Er ist da. Und dann darf ich eintreten in das Allerheiligste. Das sehen wir dann später. Als Jesus gestorben ist am Kreuz, wurde dieser Vorhang zerrissen von der Hand Gottes, von oben nach unten. Der Zugang ins Allerheiligste ist frei. Und nun lade ich euch ein, wenn wir nun gemeinsam vor Gott kommen, ihn loben, ihn anbeten, dann gehen wir eigentlich jeder persönlich diese Schritte. Du kannst diese Schritte, diese Stationen gehen und Jesus wartet und lädt dich ein, dich hineinzuführen in das Allerheiligste in dir. Er will dir begegnen und er will dich das Vaterherz Gottes zeigen. Das ist sehr eine persönliche Sache. Deshalb, wenn wir Gott anbeten, das geschieht zwischen dir und ihm. Aber wenn wir das gemeinsam tun, hat das eine Kraft. Ihr seid auch eingeladen. Beim Ausgang stehen Menschen, die beten für dich. Du kannst dich segnen lassen. Du kannst, ja, wenn du eine Not hast, du kannst das abladen dort. Du kannst aber einfach kommen und sagen, hey, bete für mich. Ich möchte das. Du kannst dich segnen lassen. Vielen Dank.